zu hart, sind letztlich schon im dreifaltigen Gott gegründet. Das dürfen wir eigentlich sehr schön sehen auf dem Bild. Das ist das einzige Bild, wo ich gefunden habe im Internet. Das kommt aus der Orthodoxie. Und das besagt genau das, was auch in der Heiligen Schrift steht. Es ist leider in der Einheitsübersetzung falsch übersetzt. Denn es heißt, der einzig Geborene, der am Herzen des Vaters ruht, hat uns Kunde gebracht. Das heißt aber im Griechischen, der einzig Geborene, der im Schoß des Vaters ruhte. Und das haben sie wirklich eins zu eins, diese Mönche auch gezeichnet in diesen Ikonen. Hat eine ganz, ganz tiefe Bedeutung, auch für das Jahr, das vergangene Jahr der göttlichen Barmherzigkeit. Das hat Gott uns geschenkt, seinen Sohn. Und letztlich sind diese beiden Herzen miteinander von Ewigkeit verbunden. Eins. Und zwar im Heiligen Geist verbunden. Und wir kommen von einem Gott, der letztlich verbunden ist im tiefsten, in den beiden Herzen, in dem Herzen des Vaters und des Sohnes, im Heiligen Geist. Das ist unser Ursprung. Deswegen hat er uns auch ein Herz gegeben. Hat er uns auch letztlich das gegeben, dass die Frauen, wo ihr Kind tragen, schaut das Bild ganz genau an. Habt ihr euch mal gefragt, warum ihr das Kind unterm Herzen trägt, im Schoße? Weil der Vater seinen einzig geborenen Sohn im Schoß trug. Und nicht nur ihn, sondern uns alle als Liebesgedanke. Und alle sind wir aus dem Schoß des Vaters hervorgekommen. So heißt es in der Heiligen Schrift. Mit ewiger Liebe hat er uns geliebt in diesem Schoß. Also seine Liebe, die von Vater und vom Sohn herausgeht und im Heiligen Geist, liegt schon von Ewigkeit auf uns, die wir auch in diesem Schoß des Vaters waren und er uns in die Wirklichkeit dann hineingesetzt hat. Ich sehe dieses Prachtexemplar jetzt vor mir, in euch. Ja, ihr wäret nicht da, wenn ihr nicht von Ewigkeit in diesem Schoß des Vaters gewesen wäret. Das hilft schon sehr, sehr stark, gerade bei den Menschen, die Riesenprobleme haben mit ihrer Identität und sich nicht annehmen konnten, die nie angenommen wurden vielleicht, die immer abgelehnt wurden und denen gesagt wurde, eigentlich dürftest du gar nicht hier sein. Das ist schon etwas ganz, ganz Großartiges, dass du von Ewigkeit im Vater warst und der Vater hat dich geliebt mit ewiger Liebe. Mit diesen vereinten Herzen des Vaters und des Sohnes in der Kraft des Heiligen Geistes. So hat er uns geliebt. Und das vollzieht sich auch im Tiefsten in der Menschwerdung. Wenn du das jetzt genau anschaust, ich habe es einfach herausgenommen, genau das ist ja im Sündenfall, wir werden nachher noch drauf kommen, im tiefsten auseinandergebrochen. Er suchte wieder die Herzen, die verloren waren, die nicht mehr geeint waren. Und er musste ein Herz finden, das ungeteilt auf diese Liebe ganz ausgerichtet ist und letztlich sich mit diesen vereinten Herzen des Vaters und des Sohnes wieder eins macht. Und das ist geschehen letztlich, weil ja Jesus den Vater immer in sich trägt, in der Kraft des Heiligen Geistes, ist das erste Herz, das sie gefunden haben, das ganz diese Liebe letztlich erwidert und aufnimmt, Maria. Die neue Bundeslade, jene, die er gesucht hat, die er sich selbst so schön gemacht hat, die er vorweg erlöst hat, die er sich als wunderbare Wohnung erschaffen hat und schön gemacht hat, damit er kommen kann und all das wieder umdrehen kann, was verloren ist. Wir werden es sehen, was verloren wurde und wie die Herzen von Gott weggebrochen sind. Und er sucht diese Herzen, damit sie wieder gefunden werden, damit wir in diese Einheit des Vaters und des Sohnes hineinkommen. In das Herz des Vaters hineinkommen. Denn Jesus sagt immer in großer Weise, keiner kommt zum Vater außer durch mich. In dieses Herz des Vaters. Und auch letztlich in jenem Willen des Vaters, das Jesus ausspricht, Vater, ich bitte dich, lass sie eins sein, wie du mit mir eins bist, ich in ihnen und du in mir. Bekommen wir nicht ein Herz und werden wir vereint in der heiligen Eucharistie, wenn wir ihn empfangen, was untersucht wurde in Lanciano, in Italien, wo wir das Herzfleisch des Herrn bekommen und unser Herz letztlich mit seinem ganz verbunden wird. Und die Theologen sagen auch, caro Mariens, caro Jesu. Das Fleisch Mariens ist das Fleisch Jesu, also ist die Mutter der Eucharistie und verbindet uns letztlich in der Eucharistie schon ganz mit dem Herrn. So kommt wieder diese Einheit zustande, die wir verloren haben, meine Lieben. Das sind ganz tiefe Geheimnisse, die wir gerade in diesen Bildern so tief betrachten dürfen, wenn wir es mal sehen, ja, und erkennen. Und dieser Liebesplan Gottes hat etwas ganz Besonderes vorgehabt für uns. Aus dem Schoß des Vaters ist dieser Plan gekommen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir müssen wissen, so dass wir es ein bisschen tiefer verstehen. Da gibt es ein Bild in Einsiedeln, das ganz tiefen Aufschluss gibt. Das, was Gott vorhat. Und da ist das Bild es so, dass der Sohn vor dem Vater kniet. Der Vater auf einem Thron. Und das drückt aus, so hat uns dieser Mönch erklärt, hier hat von Ewigkeit der Vater den Sohn gefragt, willst du der Erlöser sein? Und er kniet vor dem Vater und sagt von Ewigkeit zu Ewigkeit, ja, ich will dieser Erlöser sein. Ich will kommen und dieser Erlöser sein. Wir wissen, Jesus ist ja immer im Vater. Wenn er mich sieht, seht er den Vater. Er ist die Ikone des Vaters. Ganz vereint, diese beiden Herzen, die sogar eine Sühne auf sich genommen haben am Schluss, dass jene Herzen, die so weit weg sind, die nicht vereint sind mit den Herzen Gottes, mit dem Herzen Gottes, dass er sogar die Sühne, die äußerste Sühne auf sich nimmt, das, was man nicht vorstellen kann, dass sie sich so aus Sühne voneinander sogar trennen, dass jene wieder, die ganz weit weg sind, die in der Gottferne sind, wieder in die Gottesnähe kommen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, bist fern meinem Schreien, dem Worte meiner Klage. Die äußerste Liebe, die tiefste Liebe, eine Dunkelheit, das, was beide voneinander eine Ewigkeit in der Einheit hatten, gehen sie sogar, dass sie eine Sühne sich auflegen, um dass jene, die weit weg sind von ihnen, also die Kinder, die er erschaffen hat, wieder in die Nähe holt. Das muss man sich vorstellen. So weit geht die Liebe. Und dann sagt, aber in der größten Dunkelheit, in diesem Schmerz, den Gott sich selbst auflegt, aus Liebe zu uns, sagt er, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich gehöre nirgends anders hin wie zu dir, in der größten Dunkelheit. Das ist auch mal gut, dass es Menschen tun, das oftmals sagen, ich sage es oft in der Seelsorge, sprich das aus, wenn du denkst, Gott ist ganz weit weg. Verbinde dich in der größten Dunkelheit und sprich dieses Wort aus, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jeder hat diese Dunkelheit schon durchgemacht. Herr, wo bist du? Gott, bist du fern? Schaust du noch auf mich? Hast du mich vergessen? Wie oft habe ich schon in meinem Leben gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meinem Schreien, dem Worte meiner Klage. Aber ich habe immer bemerkt, gerade dann, wenn ich mich in dieses Herz des Vaters flüchte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich gehöre zu dir, wenn ich dich auch jetzt nicht finde. Ich suche dein Herz. Ich suche deine Liebe zu dir. Das ist genau das, was uns wieder jene Stärkung gibt, die wir umso mehr brauchen. Manchmal in der großen Dunkelheit, in der wir uns befinden. Seht ihr? Das ist der Gnadenthron, den Gott uns geschenkt hat. Ihr seht es wieder genau in Gegenüberstellung. Und Jesus ist immer wieder dargestellt bei den Künstlern, ihr werdet es sehen, in jenem Gnadenthron, den er uns schenkt. Das ist die Barmherzigkeit, die aus dem Schoß des Vaters kommt und uns geschenkt wird. Das Rachamim, der doppelte Mutterschoß, in dem er uns wieder gebiert und neu macht. Wie wir betrachtet haben im Jahr der göttlichen Barmherzigkeit, wo Gott uns gebiert im Kreuz, er schenkt uns jene Liebe und gibt eine Antwort auf den Sündenfall. Er gibt eine Antwort, dieser liebende Gott, und zeigt sein Wesen und gibt eine Antwort, was er auf diesen Sündenfall für ein Bild uns schenkt. Das ist sein Gekreuzigter, aus dem Schoß hervorgeht. Mitten aus seiner unendlichen Barmherzigkeit, aus diesem Rachamim, was nicht zu übersetzen ist, was Barmherzigkeit heißt. Gebärmutter heißt es, doppelter Mutterschoß, wo diese Barmherzigkeit hervorgekommen ist vom Vater. In der vollkommenen Vereinigung der beiden Herzen des Vaters und des Sohnes. Und genau das will er geben, Maria, und Jesus ist Mensch geworden, um diese Erlösung zu vollziehen. Und er sucht ein Herz, und das ist das unbefleckte Herz Mariens, wo diese Einheit vollkommen zustande kommt und diese Einheit nie mehr zerbricht. Deswegen sind sie so ein Vorbild für uns. Eigentlich, Maria ist der Prototyp für jeden Christen. Weil wenn diese Liebe da ist und diese Einheit, die wir doch leben sollten, aus dem Sakrament, aus der Taufe, aus der Eucharistie, aus dem Wort Gottes, in dem wir alles annehmen, was von Gott gekommen ist, und ich in dieser totalen Einheit mit Gott lebe, dann lebe ich die Taufe, dann lebe ich und bin ganz im Herzen Mariens und im Herzen Jesu und im Herzen des Vaters. Jetzt gehen wir weiter. Dieser Gnadenstrom, ihr könnt es immer wieder sehen, ist in den Bildern, in der Kunst immer dargestellt wie ein Gnadenstrom. Der Vater sitzt auf dem Gnadenthron und hält uns die äußerste Barmherzigkeit entgegen. Das ist die Antwort auf die Sünde des Menschen. In der Heiligen Schrift ist es ausgedrückt, dadurch ist die Liebe des Vaters sichtbar geworden, dass der Vater seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, durch das unbefleckte Herz Mariens, durch ihren Mutterschoß ist er gekommen, in diese Welt gesandt hat, dass er am Kreuz für uns stirbt, sein Blut vergießt zur Vergebung der Sünden. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns zuvor geliebt hat, als wir noch Sünder waren, und seinen Sohn so in die Welt hineingesandt hat, um genau auf diese Sünde wieder die Antwort zu geben und alles wieder zu heilen, was zerbrochen ist durch diesen Sündenfall. Also die äußerste Antwort der Liebe, eine größere, schönere Antwort kann es nicht geben, wie diese, die Gott gegeben hat. Er setzt immer wieder, genauso wird es immer wieder dargestellt. Aus dem Schoß des Vaters kommt diese Barmherzigkeit zu uns. Habt ihr mal bemerkt, ihr Mütter oder Väter, wenn die Kinder vielleicht irgendwas treiben und dann läuft es nicht so, oder sie haben wirklich was angestellt und dann bist du eigentlich wütend, aber dann drehst du ja die ganzen Eingeweide um. Deswegen heißt es auch im Lateinischen, das sind die Eingeweide. Aus den Eingeweiden kommt diese Barmherzigkeit. Ich kann nicht anders. Ich kann meine Kinder nicht bestrafen. Ich nehme die Strafe lieber selber auf mich. Was ist die Liebe? Wie ich es mal erfahren habe, eine Mutter, die ein Schreikind hatte, dann stand sie vor mir, ich weiß nicht mehr, was ich machen sollte. Und sagte, wenn ich nur diese Krankheit hätte, die mein Kind hat, wo unentwegt schreit, da wird es mir besser gehen. Oder mein Vater, das ist auch ein wunderbares Zeugnis, meine Mutter hatte Krebs und sie wurde operiert, und es war richtig eine schwere Operation, die ist, glaube ich, 8 Stunden gegangen. Und dann hat mein Vater zu Hause die Vorhänge aufgehängt, gell? Und die Mama ist im Krankenhaus gewesen oder vor der Operation oder nach der Operation. Und dann betete er vor sich hin zum Vater im Himmel. Vater, wenn du die Mama wieder heimbringst, dann schenke ich dir etwas. Und dann kam so in ihm heraus, aus dem Herzen, gib doch mir etwas. Sofort, damit sie wieder gesund nach Hause kommt. Leg etwas auf mich, damit sie wieder gesund wird. Und in dem Moment hat er die Arme nicht mehr hochgebracht. Der Vater hat ihm sofort etwas geschenkt, ein Leiden und konnte es nicht mehr sofort. Die Mutter ist wieder gesund nach Hause gekommen. Und das ist genau der Gedanke für die Erlösung. Alle drei haben gesagt, nehmen wir auf uns. Nehmen wir alles von den Menschen weg. Alle Krankheiten, alle Leiden, alle Sünden, alle Missetaten haben ihn getroffen. Am Kreuz. Und er hat alles von uns weggenommen. So weit geht die Liebe, versteht ihr? So weit geht es. Damit alle drei gesagt haben, nehmen wir von ihnen weg, von unseren Kindern, die in diese missliche Lage gekommen sind, in diese Erbsünde zu kommen. Und sie können es von sich nicht mehr wegkommen. Und eines ist furchtbar, wie diese Frau gesagt hat, diese Mutter, ich kann es nicht mehr tragen, wenn ich mein Kind leiden sehe. Lieber Leid würde ich dafür leiden. Das musst du genauso sagen von Gott. Er hätte es nicht ertragen, wenn du für deine Sünden leidest. Wenn ein Gerichtssprung über dich kommt, wegen der Sünden. Wir nehmen es lieber auf uns und leiden, damit ihr diese Liebe annehmt und die Erlösung und mich dafür preist und sie annehmt. Das ist Beichte, das ist Taufe. Das ist einfach annehmen, dieses Geschenk der Erlösung. Und das ist unendliche Barmherzigkeit des Vaters und des Sohnes in der Kraft des Heiligen Geistes, also diese vereinten Herzen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Deswegen hat er auch uns diese Herzen gegeben. Wir sind immer abbildlich zu ihm erschaffen. Wie Gott den Menschen erschuf, er heißt ja Adam, Adama, der vom Ackerboden Genommene. Und er schuf ihn nach seinem Bild und es heißt ja voller Leidenschaft. Als letzte Tat hat Gott den Menschen erschaffen und da heißt es mit Leidenschaft, lasst uns den Menschen machen. Nach unserem Bild und Gleichnis wollen wir ihn machen. Als Ish und Isha, als Mann und Männin, so heißt es im Hebräischen, lasst uns den Menschen machen, das nach unserem Bild und Gleichnis. Also Thomas von Aquin sagt, Gott schafft, insofern er sich selbst denkt. Wenn er an sich denkt, macht er den Menschen. Es ist sehr, sehr tief. Er ist ja auch nicht alleine, sondern er ist in der Gemeinschaft. Es sind drei. Und zwar Vater und Sohn, gemeinsam lieben sie sich in diesem Band des Heiligen Geistes. Und so schafft er auch den Menschen. Für alle monotheistischen Religionen, die nur eine Person haben, also der Islam und das Judentum, die nur an einen Gott glauben, eigentlich der Beweis schlechthin, wie er den Menschen macht, wenn es heißt in der Heiligen Schrift, lasst uns den Menschen machen, schon in der Weise, in diesem leidenschaftlichen Ausspruch Gottes, dass es nicht einer ist, sondern mehrere sind. Und so macht er den Menschen. Und was macht ein Adam, der nicht die Gehilfin, die er letztlich ersehnt, weil Gott diese Sehnsucht in den Adam gelegt hat, auch sich eins zu machen mit einem anderen Herz, das aber fehlt? Was macht ein Adam? Was machen die Jungs, wenn sie nicht die Geliebte finden? Dann legen sie sich ins Bett und sind traurig, oder? Genauso. Deswegen lässt Gott ihn in einen Tiefschlaf fallen, weil er diese Gehilfin nicht fand. Und was macht Gott? Er baut aus der Rippe des Adam, aus was? Aus der Sehnsucht des Mannes, die Gott hineingelegt hat, weil es nicht gut ist, dass der Mensch allein bleibt. Baut er was? Viele sagen auch, die Frau ist minderwertiger, weil sie aus der Rippe des Adam hervorgegangen ist, meine Lieben. Das ist, glaube ich, ein großer Blödsinn. Sondern er baut aus der Liebe des Mannes, die Eva, das Gegenüber, aus der Rippe holt er sie heraus, aus jener Sehnsucht, die er selbst hineingelegt hat, weil diese größte Sehnsucht, sich zu verschenken dem anderen, hat Gott in den Mensch hineingelegt, abbildlich zu sich. Da können wir uns ganz, ganz tief verstehen, aus dem Ursprung und im Abbild, dass wir selbst sind. eine wunderbare, großartige Weise, um sich ganz anzunehmen als Mann und Frau, meine Lieben, sondern hat Mann und Frau gemacht. Versteht ihr? Letztlich in der Verschiedenheit, genauso wie es heißt, Ish und Isha, Mann und Männin. Er ist ein Mensch. Der Mensch besteht aus Mann und Männin, ist verbunden in der Einheit der Liebe. Genauso können wir dagegen stellen, als Ursprung von uns allen, Gott. Aus was besteht er? Aus Vater und Sohn. In der Verbindung, in der Einheit des Heiligen Geistes. In Gott ist diese Liebe zwischen Vater und Sohn eine Person, der Heilige Geist. Bei uns nicht. Weil zwischen diesen beiden ist die Liebe zwischen Mann und Frau. Sie sind aufeinander zugeordnet und sollen sich eigentlich in jener Einheit treffen ihrer Herzen. So hat Gott uns schon gemacht. Also aus dem dreifaltigen Gott ist uns das alles zugekommen. Wie schön ist es, ihr seht es. Und so führte Gott dem Adam die Frau zu. Und dann spricht er wirklich in einer gewaltigen Sprache, das ist endlich, und er jauchzt förmlich auf, das ist endlich Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Die Gehilfin. Und er nannte sie Eva, Mutter des Lebens. So führt er sie zu. Das ist ganz, ganz wichtig, schau doch mal hin, diese Analogie und dieser Vergleich. Das ist jetzt ein Bild, das auf einer Säule in einer Kirche ist. Da zeigt jetzt dieses Bild, dass der Heilige Geist aus Vater und Sohn hervorgeht. Ein Gott, ihr seht, ist eine Person, aber dreigeteilt. Der Vater und der Sohn, er kennt sie, und der Heilige Geist wird als Frau dargestellt. Die Liebe, mit der sie verbunden sind. In der Liebe verbunden. In Gott ist es eine Person. Aber ihr seht, wir können uns ganz annehmen, indem wir uns Gott gemacht hat, weil was verbindet diese beiden? Die Liebe, die in beiden Herzen gegenwärtig ist und die sie sich schenken und wo sie ganz Ja dazu sagen füreinander, in den vereinten Herzen. Das ist das Abbild vom Urbild. Wir können uns ganz annehmen. Das ist die Wirklichkeit, wie Gott uns gemacht hat. Er schafft, weil er an sich selbst denkt, wie er selbst ist. Und das ist der Beweis für alle Religionen, versteht ihr, die nicht jenen Glauben haben der Dreifaltigkeit. Es muss ein Gott sein, der ein Gott der Liebe ist. Der kann nicht einer sein. Er muss mehr als einer sein, weil Richard von St. Victor, der große Theologe, sagt, die vollkommene Liebe ist, wenn zwei einen Dritten lieben, was bringt jetzt diese Liebe dann hervor? Das Kind. Das Kind. Genauso in Gott, dass alle drei uns alle schaffen. Dass sie jene Liebe, die sie haben, an uns teilhaftig werden lassen. Und dass wir sie zurücklieben in der gleichen Liebe. Das ist großartig, wie Gott das gemacht hat. Und so können wir uns im Tiefsten annehmen, in jener Identität, wie wir selbst sind. Die Gender-Ideologie, meine Lieben, zerstört genau das. Und das ist der Generalangriff gegen das. Weil er hasst das Abbild. Weil dieses Abbild Gott repräsentiert. Den dreifaltigen Gott. Ich habe eine Arbeit geschrieben, schon in meinem Studium. Die Familie ist Abbild des dreifaltigen Gottes. Das ist schön, sich so annehmen zu können. Und das wäre eigentlich die Gesundung. Und das ist die kleinste Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist auch Jesus hineingekommen. Ist Gott Mensch geworden in diese Liebe von Mann und Frau. Also in die Liebe von Maria und dem heiligen Josef. Dort hat Gott hineingeschaffen, den Sohn Gottes, der wieder alles heiligt und die Herzen wieder zusammenführt. Jetzt gehen wir weiter. Seht ihr, das ist genau das, wisst ihr, worum, dass wir uns eigentlich küssen. Das ist auch ein schönes Bild. Da ist schon das Herz so drin in diesem Bild, weil das von Gott ausgeht. Ich habe einen Heilig-Geist-Kurs gehalten und dann hat ein Theologe auch geschrieben, Heinrich Matthias Scheben, so haben es die Väter auch gesehen, Vater und Sohn hauchen gegenseitig den Heiligen Geist in sich hinein. Deswegen küssen wir uns. Ja, wir tun das, versteht ihr? Jeder fragt sich aber nicht, warum tun wir das? Aber es kommt vom dreifaltigen Gott. Wir hauchen die Liebe ineinander hinein. Wo hinein? Habt ihr mal Verliebte gesehen, die sich lieben? Die verändern sich total. Da springt fast das Herz raus, wenn sie verliebt sind und diese Liebe vom anderen endlich aufnehmen und aufnehmen können. Dann verändern sich total. Manchmal ist es so, dass die Eltern schon sehen, sie sind verliebt. Sie sind verliebt. Du siehst es ihnen an. Sie strahlen nach außen, weil endlich das Herzblatt, das ich so lange in mir getragen habe als Sehnsucht, dass ich den treffe, den ich liebe und lieben will, endlich da ist. Dann verändert sich total. Es kommt aus Gott und dann küssen wir uns auf den Mund. Versteht ihr? Machen auch Kinder, gell? Das machen auch Kinder. Und ich hätte noch viele Bilder mitbringen können, auch wenn die Kinder das so machen, gell, auf dem Bobbycar oder sonst was sind und sich küssen, gell. Wir suchen auch diesen Kuss. Wie viel werden wir geküsst? Von unseren Eltern, von der Mama und vom Papa. Der Kuss ist etwas Schönes, der kommt von Gott, meine Lieben. Er ist heilig, weil du hauchst letztlich die Liebe in den anderen hinein. Ist das nicht großartig, versteht ihr? Wir müssen diese Geheimnisse, die ganz einfach sind und vielleicht manchmal so alltäglich sind, wir wissen gar nicht mehr, dass es etwas Besonderes ist und von Gott kommt. Er hat uns einen Mund gegeben. Auch der göttliche Mund küsst uns, wie Jesus die Kinder geküsst hat. Seht ihr? Und das ist die Antwort, die Gott uns gegeben hat. Diese drei, das wird auch in der Heiligen Messe gegenwärtig gesetzt. Dieses Kreuzesopfer, diese totale, unendliche Liebe, die er uns gegeben hat, indem dieses Kreuzesopfer gegenwärtig gesetzt wird und der Sohn wieder dem Vater im Heiligen Geist darbringt, zur Sühne der ganzen Welt, für uns, damit wir geheilt werden. Das ist die Antwort Gottes. Seht ihr, das ist auch der dreifaltige Gott, in dieser Ikone ist es sehr schön dargestellt, wie die beiden, das ist Jesus in der Mitte und auch der Heilige Geist auf den einen, auf den dritten hingeordnet sind. Ja, aus diesem Urbild stammen wir. Ja, jetzt dürfen wir hineingehen in den Sündenfall, um ein bisschen dann diesem Bruch, der geschehen ist, noch einmal ein bisschen nachzudenken. Die Schlange, das steht in Genesis 3, 1 bis 24. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hat. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen. Seht ihr, das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Hat Gott wirklich gesagt? Hier wird schon der Zweifel hineingestreut und letztlich die Schlange, die alte Schlange, im tiefsten entlarvt, was sie tun will. Sie will ein Misstrauen sehen, dass sie uns einredet ins Herz. Gott ist nicht ganz gut. Und wie viel tragen das in sich? Gott meint es nicht gut mit mir. Nicht ganz. Er tut mir etwas vorenthalten. Aber es heißt in der Heiligen Schrift, Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Merkt ihr, wie die alte Schlange vorgeht und wie oft streut sie uns diesen Zweifel und diese Flüsterung ins Herz hinein? Gott ist nicht ganz so gut, er hat dich vergessen. Er ist der, der es nicht gut mit dir meint, er lässt dich sitzen. Er ist nicht ganz gut. Und wie viele tragen diesen Zweifel im Herzen? Wenn sie ein geistiges Leben gehen und wenn dieser Zweifel drin ist, das ist oft gerade aus Gott. Und wie schön ist, wenn er Herzen findet, die voll Vertrauen, auch in der tiefsten Not vertrauen, auf ihn hoffen, ihn lieben, seine Gebote halten und ganz und gar am Zeugnis Jesu festhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Seht ihr, diesen Zweifel ist ganz, ganz entscheidend, denn weil es eine Lüge ist. Es geht letztlich auf das Wesen Gottes, hat er den Generalangriff angesetzt. Und das sehe ich so in der Gesellschaft. Wie oft, wenn irgendeine Katastrophe kommt, wie kann der das zulassen? Ständig kommt es so. Wie kann der das zulassen? Wie trifft es dieses Herz, das nur geliebt hat, das sich brechen ließ, das sich durchbohren ließ am Kreuz für unsere Sünden? Wie sehr hat dieser Vater in Jesus Christus im Heiligen Geist verdient, gelobt zu werden über alles, weil er seine ganze Liebe und endliche Liebe uns geschenkt hat? Und wie sehr hat die alte Schlange diesen Zweifel in die Herzen gesät? Gott meint es nicht gut mit dir. Wie viele tragen diesen Vorwurf gegen Gott in sich? Und er kann diese Herzen nicht vereinigen mit seinen Herzen. Das will er so tun, weil diese beiden Herzen so wunderbar vereint sind. Das heiligste Herz Jesu mit dem unbefleckten Herzen Mariens. Also merkt es ganz, ganz wichtig, lasst diesen Zweifel nicht hinein. Die Frau entgegnete der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen. Und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf und ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Das ist letztlich die Masche vom Teufel, dass er uns immer wieder verführt, ihr werdet sein wie Gott. Und wir sind ja dran, auf der ganzen Welt zu sein wie Gott. Wir wollen den Menschen herstellen. Ja, wir wollen den Menschen herstellen. In allen Laboratorien wollen wir ihn herstellen. Wir greifen ein in all das hinein, was Gottes ist. Und haben keine Ehrfurcht mehr vor ihm. Da sah die Frau, dass es köstlich war, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Was dieser Baum zu bedeuten hat, ist eine große Geschichte. In den Mythen wird immer wieder davon gesprochen, dass dieser Baum letztlich ein Mensch selbst ist. Und auch der ganze Baum gleich viel, ob ihm der Mythos einen bestimmten Namen gibt oder ihn unbekannt lässt, ist Symbol des Lebens, der Baum. Seine Wurzeln wachsen aus dem Herzen der Erde, seine Krone ragt frei zum Himmel, scheint ihn fast zu berühren, in seinem Schatten mag der Mensch am stärksten die Verbindung zu den lebensschenkenden, nährenden Kräften, die sein Dasein tragen, erfahren. In diesem tiefen Zusammenhang von Baum und Mensch lassen uns Vorstellungen hineinblicken, die sich bei Griechen und Germanen finden. Da ist der Mensch aus einem Baum entstanden. Darum kann er bei Bäumen Zuflucht suchen oder sich gar in einen Baum zurückverwandeln. So in den Mythen schon. Das ist die ganze Symbolik des Baumes. Das sind jetzt aus Zitate aus dem biblischen Symbollexikon neueren Datums. Wo auch immer der Baum in Mythen und Märchen als Lebensbaum auftaucht, nie ist er einfach zugänglich, nie sind seine Früchte leicht zu haben, immer muss der Mensch Bedrohliches überwinden, eine Forderung entsprechen, eine Versuchung standhalten. Nur so bekommt er Anteil am Baum des Lebens. Ganz interessant, dass bei der Symbolik des Apfelbaumes in diesem Lexikon steht, der Apfelbaum als Sinnbild der Bergung, die Menschen in ihrer Liebe zueinander finden. Das ist das Symbol. Ist gerade in dieser Sinnbildhaftigkeit ein Lebensbaum in des Wortes tiefster Bedeutung. Weiter heißt es vom Granatapfel, wie der Apfelbaum ist auch der Granatapfelbaum Sinnbild des Lebens und der Fruchtbarkeit. Also der Baum hat eine tiefe Symbolik im biblischen Sinne. Es ist der Baum der Fruchtbarkeit. Es geht also um die Fruchtbarkeit. Es geht wahrscheinlich um das Kind. Um jene Fruchtbarkeit, so sagen es auch alle. Zum Beispiel der heilige Origenes sagt, dem Apfelbaum unter den Waldbäumen gleich Christus. Unter den Menschenkindern in seinem Schatten, im Schutz des Gottessohnes, verlangt die Kirche zu ruhen, dass sie allein dem Wort anhängt. In diesem Schatten will sie sich niederlassen, in ihm leben. Oder Ambrosius von Mailand schreibt, an das Kreuz geheftet hing Christus einem Apfel. gleich am Baum des Lebens und strömt den Duft der Welterlösung aus. Er hat den üblen Geruch der schweren Sünde weggenommen und strömt den süßen Duft des Lebenstrankes. In einem anderen Lexikon ist ein wunderbarer Text auch, und zwar vom Baum. Der Baum war Bestandteil der mittelalterlichen Krippenspiele. Eva nimmt vom Baum einen Apfel, der dann neben Nüssen noch heute als Frucht am Christbaum hängt. Also der Christbaum ist ein Symbol für den Baum des Lebens. Aber wo eins gesündigt wurde im Paradies am Baume, der Apfel genommen wurde, der dann neben den Nüssen und noch als Frucht am Christbaum hängt. Damit wird Fruchtbarkeit symbolisiert und zugleich der Anlass zur Sünde. Aus den Früchten sind die Christbaumkugeln geworden. Der Baum als Symbol für das Leben wird ebenfalls im letzten Buch der Bibel entfaltet. Und er zeigt mir einen Strom des Wassers des Lebens, klar wie Kristall. Er geht vom Throne Gottes und des Lammes aus, zwischen der Straße der Stadt und dem Strom. Hüben und drüben stehen Bäume des Lebens. 12-mal tragen sie Frucht, jeden Monat einmal. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. In der Offenbarung 22,1-2. Weiter heißt es in diesem Lexikon der christlichen Symbole. Es ist ganz wichtig, dass wir da ein bisschen hineingehen, um das überhaupt zu verstehen, was das ist, der Baum. Obwohl in der Versuchungsgeschichte der Bibel nur von der verbotenen Frucht des Baumes in der Mitte des Paradiesgartens die Rede ist, wird diese Frucht meist als Apfel dargestellt. Er steht für die Sexualität und damit als Symbol der Verführung wie der Fruchtbarkeit. Also der Apfel hat irgendwas mit dem Kind zu tun. Was jetzt da genau geschehen ist, wissen wir nicht genau. Einige der Kirchenväter meinten, es sei auch eine sexuelle Sünde gewesen, die zwar im Geiste begangen wurde, aber im Fleische ausgeführt. Aber da gehen die Meinungen auseinander von den Kirchenvätern. Aber es ist mal gut, dass wir es so ein bisschen erwägen, weil auch das sehr, sehr tief im Zusammenhang mit der ganzen Gender-Ideologie, auch mit der totalen Versexualisierung anzusehen ist, weil wenn wir richtig in die Schwäche des Mannes und der Frau sehen, ist das virulent, gerade in der Sexualität, der schwächste Teil, den wir Menschen haben. Ein Überbleibsel der Erbsünde, wo wir das geerbt haben von Adam und Eva. Ja? So sagen es diese Lexikas und auch die ganzen Väter haben es so gesehen. Also großer Teil hat es auch so gesehen. Der Apfel hat noch eine dritte Bedeutung. Er steht für den Kosmos später, als die Kugelform der Erde entdeckt war. Für die Erde, er ist damit Zeichen der Herrschaft in der Hand des Jesuskindes. Der mit einem Kreuz bezeichnete Reichsapfel liegt in der linken Hand des Kaisers und auch dann in der Hand des kleinen Jesus. Die Kugel am Weihnachtsbaum leiten sich von den Äpfeln her, denn die Äpfel oder stilisiert die Kugel stellen eine Beziehung zwischen dem Weihnachtsbaum und dem Paradiesesbaum her, von dem Eva die Frucht gepflückt hat. Da die Weihnachtsspiele oft mit dem Sündenfall begangen, bedeutet der Apfel am Christbaum die Erlösung vom Tod, den der Apfel gebracht hat. Allerdings hat die Sexualität notwendig den Tod im Gefolge, denn die Generation, die geboren hat, muss der nachfolgenden Generation Platz machen. Ein ganz interessanter Ausspruch habe ich gefunden, wie eigentlich es die heilige Hildegard sah. Sie ist ja Kirchenlehrerin und hat auch in einem Bild sehen dürfen, wie eigentlich das gewesen wäre, was da passiert ist. Ist jetzt, wissen wir nicht, aber da darf drüber nachgedacht werden, ist eine spekulative Theologie. Aber es ist mal interessant, auch eine Kirchenlehrerin über das zu hören. Dort heißt es, wenn Adam und Eva im Paradies geblieben wären,
hätten sie ohne die Begierde des Beischlafes Kinder hervorgebracht, sodass zur bestimmten Zeit der Mann ohne den Brand der Begierde zur Frau gegangen wäre. Und er hätte nur in keuscher Liebe und Umarmung seine Seite an die Seite der Frau geschmiegt. Und so hätten sie, wie schlafend, sanft geschwitzt, darauf wäre die Frau vom Schweiß des Mannes schwanger geworden. Und während sie so sanft geschlafen hätte, hätte die Frau die Leibesfrucht aus ihrer Seite wie einen Schweiß ohne Schmerz durch die Kraft Gottes empfangen. Wie Gott Eva aus Adam hervorführte und wie die Kirche aus der Seite Christi hervorgegangen ist, weil der Mensch kein Übertreter gewesen wäre, er wäre nicht von Frauenmilch ernährt worden, sondern wenn er geboren worden wäre, hätte er von Gott bestimmte Speise gegessen und er hätte nicht gealtert. So spricht die heilige Hildegard. Auch ähnlich sprechen es noch andere Mystiker. Nur als Randbemerkung. Also die Symbolik ist sehr, sehr klar. Und was sich da dreht eigentlich und wo die Reise hingeht, wie es genau ist, da darf man noch drüber nachdenken. Aber ich wollte es einfach mal so sagen, wie die Theologen darüber nachgedacht haben. Auch zum Beispiel will ich euch sagen, in einem anderen Buch, wo die Probleme in der Genesis aufgeführt werden, was das eventuell gewesen ist, sagt zum Beispiel, dass im Hohen Lied dieser herrlichsten biblischen Blüte der altorientalischen Liebespoesie Baum und Baumfrucht unbestritten Symbole der geschlechtlichen Liebe und des Geschlechtsverkehrs sind, machen es verständlich, also das, was wir jetzt ausgeführt haben, von der Symbolik, machen es verständlich, dass bereits im christlichen Altertum Stimmen sich hören ließen, nach denen die Paradiesesünde einem Geschlechtsverkehr der Stammeltern bestand, der nicht dem Willen Gottes entsprach, während der mit der antiken Geisteswelt wohl vertraute Clemens von Alexandrien, der Kirchenvater, meinte, das erste Menschenpaar habe zur Begierlichkeit der Geschlechtsreife nicht abgewartet. Hielten der heilige Gregor von Nyssa, der heilige Johannes von Chrysostomus, der heilige Johannes von Damaskus, unter den Griechen der heilige Ambrosius und der heilige Zeno von Verona, unter den Lateinern dafür, das Leben im Paradies sei jungfräulich gewesen und erst mit dem Sündenfall hätten der Geschlechtsverkehr und die Fortpflanzung begonnen. Also, versteht ihr, das sind Überlegungen der Kirchenväter. Was war das überhaupt? Kann das wirklich nur ein Apfel gewesen sein und dann so eine riesen Auswirkung gehabt haben für das ganze Menschengeschlecht? Was war das? Was ist dieser Apfel? Und die Symbolik bringt es eigentlich hervor, dass der Baum selbst der Mensch ist. Die Fruchtbarkeit und die Sexualität und die Frucht, die letztlich gepflückt wurde, dürfte in der Weise, so die Überlegung der Kirchenväter, das Kind gewesen sein. Können wir das jetzt nachprüfen, dass es wirklich so gewesen ist? Da müssen wir weitergehen in die Heilige Schrift. Zum Beispiel an den Feigenbaum würde, was ist das? Und zwar die Feigenblätter wurden ja dann auch dorthin gemacht. Also dieser Apfel wurde gepflückt. Und jetzt ist das Feigenblatt eben gerade am Geschlechtsteil gewesen von Adam und Eva. Wir sehen es immer wieder. Was ist das jetzt in der biblischen Symbolik? Das sagt nicht jetzt der Pfarrer Fim, gell? Ich referiere nur, was die Lexika sagen. Und ein Teil der Kirchenväter, was wir letztlich mal erwägen dürfen und auch gerechterweise sagen, wie sie nachgedacht haben, was es sein könnte. Wir können auch wirklich nachdenken, dass jetzt nicht in der Weise so, dass das jetzt in der Weise bare Münze sein soll, sondern es ist mal gut, was da alles nachgedacht wurde über diesen Sündenfall, was es sein hätte können. Und dort heißt es dann in einem anderen Lexika, ein Feigenbaum wurde öfter statt des Apfelbaumes als Baum der Erkenntnis im Paradies gemalt. Es ist möglich, dass man dabei an die erotische Bedeutung gedacht haben kann, welche die Feige bei den Alten hatten Oder man wollte das Pekare sündigen vom hebräischen Pak, Feige, herleiten. Das Malum, das Böse, wie es im Lateinischen auch heißt, mit dem Wort Malum im Lateinischen, fast gleich, Apfel. Oder man dachte an beides zugleich. So ist auch das Feigenblatt, wo sie sich fürchteten, eigentlich auch eine tiefe Symbolik, die wieder auf das hingeht, dass es irgendwie mit dem Geschlechtlichen zu tun haben musste. Jetzt gehen wir weiter. Da sah die Frau, dass es köstlich war, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Erkenntnis, weil die Gnade wurde entraubt. In dem Moment, wo sie den Apfel gegessen haben, also sprich auch vielleicht das Kind machen wollten. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz, als sie Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten. Versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach: Wo bist du? Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, was jetzt kommt. Und dann sehen wir, wie das auseinanderdriftet die Herzen, was diese Sünde bewirkt hat. Im Adam und Eva, die beiden Herzen, die eigentlich miteinander vereint sein sollten. Wo bist du? Er antwortete: Ich habe dich im Garten kommen hören, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin. Und versteckte mich. Den Apfel haben sie genommen und gegessen. Was das auch immer war, versteht ihr? Von der Symbolik her ist es eigentlich sehr, sehr klar, was in den Lexika steht. Sie haben von diesem Apfel genommen und gegessen. Und sie erkannten, dass sie nackt waren und versteckten sich. Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir verboten habe? Adam antwortete: Die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben und so habe ich gegessen. Seht ihr, was jetzt passiert durch die Sünde, ist ganz wichtig, um das wieder zu sehen. Eine Entzweiung. Die Herzen, die eigentlich eins waren, aufeinander zugeordnet, entzweien sich. Adam sagt: Du bist schuld. Er war ganz in Gott, Adam, mit seinem Herzen verbunden, sogar im Gespräch. Er hat allem Namen gegeben, so war er in Gott. Er hat ein eingegossenes Wissen gehabt und hat allem Namen gegeben. Und jetzt ist ein Bruch. Und er gibt Gott die Schuld, die Frau, die du mir gegeben hast. Also die Frau ist schuld und Gott ist schuld. Ein furchtbares, echt furchtbar, und das vollzieht sich wieder. Immer der andere ist schuld. Das hat die Sünde hervorgebracht, was es auch immer war. Sind da verschiedene Traditionen, was es sein hätte können, aber das Ergebnis ist ganz klar. Es ist eine totale Zerstörung dieser Einheit, dieser Herzen. Ich habe dich im Garten kommen hören, da geriet ich in Furcht, also diese Furcht vor Gott, also diese Angst vor Gott, die ganz, ganz tief im Menschen sitzt. Und dieser Vorwurf gegen Gott. Und Adam antwortet: Die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben und so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau: Was hast du da getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt. Wieder der andere schuld. Und so habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange: Weil du das getan hast, jetzt sehen wir Gott, dieses Gericht kommt sofort über diese Schlange, über den Satan, da gibt es keine Umkehr. Aber dann hat er etwas vor, bevor er die Strafe an Adam und Eva ausspricht. Denkt er an etwas, und das ist ganz, ganz interessant, was wir betrachten dürfen. was ein Ausblick ist zur Erlösung. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Da redet jetzt Gott von einer Frau. Eva kann es nicht sein, weil er hatte gerade gesündigt. Er denkt an eine neue Frau. Er denkt jetzt an Maria. Das ist das Proto-Evangelium, wie es die Theologen sagen, das Vor-Evangelium. Und das ist ganz, ganz wichtig für die Pädagogik. Gott, bevor er straft, denkt er an die Erlösung. Er denkt an das Erbarmen. Er denkt an die Erlösung, die er uns allen schenken will. Das muss man sich immer vorstellen. Nicht der Zorn regiert in Gott, sondern die Barmherzigkeit ist größer, meine Lieben. Das ist großartig. Und ihr seht es in diesem Bild, das ist so grandios, wie dieser Baum des Lebens, wie Eva das den Menschen gibt, diese Frucht. Und wir haben durch das von Adam und Eva, weil ja die Weitergabe der Erbschuld durch die Zeugung geschieht, durch die Weitergabe des Erbmaterials von Mann und Frau, erben wir alle diese Schwachheit und die Gnadenberaubtheit von der Gnade Gottes, die jetzt weg ist. Und wir neigen zur Sünde hin. Und Gott, und Eva hat uns nicht zum Leben geboren, wie sie eigentlich bestimmt gewesen wäre, sondern zum Tod. Aber Gott hat die Antwort gegeben und hat eine andere Jungfrau, die dann sagt als erstes: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Also in der Umdrehung der Eva sagte sie genau das als erstes Wort. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Vielleicht ist es gerade die Umdrehung zur Eva, weil sie den Mann erkannt hat. Weil sie es als erstes Wort gesagt hat. Das müssen wir mal in Erwägung ziehen, dass es wirklich zueinander passt. In tiefster Weise. Also Gott denkt an die Erlösung. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst sie an der Ferse. Also er, das sind zwei Traditionen, die ältere heißt, er trifft dich am Kopf, wie es Jesus macht. Und auch sie trifft dich am Kopf. Also er zertritt dir den Kopf und er trifft dich an der Ferse. Und ihr seht es, genau dieses hat Gott entgegengestellt, das, was im Paradies geschehen ist in Adam und Eva. Die neue Eva kommt und gibt uns, wie ihr hier in dem Bild seht, den Baum des Lebens, das Kreuz. Und sie pflückt von diesem Baum was? Die Hostien. Und gibt uns diese im Sakrament der heiligen Eucharistie. Gerade die Umdrehung der Eva. Und schenkt uns den Fürst des Lebens und er wird in übernatürlicher Weise geboren. Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. So wird das, was du gebierst, Sohn Gottes genannt werden. Und sie tun wieder jene Herzen, die entzweit sind, wieder zur Einheit führen. Damit wir alle in Gott wieder diese Einheit haben und leben dürfen. Merkt ihr, das sind tiefste Zusammenhänge. Da muss man zuerst mal ein bisschen nachdenken, da kommt gar nicht an ein Ende. Im Nachdenken. Da haben die Väter schon drüber nachgedacht. Wir dürfen drüber nachdenken und immer tiefer in dieses Geheimnis hineinkommen. Großartig. Also dieses wunderbare Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat, in dieser Menschwerdung in Maria, in dieser neuen Jungfrau, die den Sohn gebärt, die letztlich die Eva rumdreht. Die neue Eva und der neue Adam, der am Kreuzesholz ist. Dort wurde gesündigt und so geschieht wieder diese Erlösung in wunderbarer Weise. Und sie zertritt diesem bösen Feind den Kopf, damit die Sünde und der Tod, den er hervorgerufen hat und uns allen gebracht hat, wird alles umgedreht. Also der Plan Gottes ist entsprechend jener Sünde, die geschehen ist. Also es dreht sich um die beiden Jungfrauen. Es dreht sich um diese beiden. Und Gott dreht wieder entsprechend um. Auch dieser Baum, dort der Baum des Lebens und dort der Baum des Todes. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. So zu sein wie Gott. Vielleicht gerade das, was Gott sich selbst vorenthaltet, uns Leben zu schenken. Vielleicht wir selber gebückt haben. In der Frucht. Maria hat es sich schenken lassen. Sie hat die Frucht nicht selbst genommen. Sie hat nur gefragt, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Das ist sehr interessant, diese Übereinstimmung. Das ist auch hier in diesem Bild ausgedrückt, der Baum des Lebens, aber es geht um dieses Kind. Es geht um die Frucht, um den Apfel. Um dieses Kind. Seht ihr, und so hat uns Gott erlöst. Und er wollte wieder gehorsam sein, gehorsam bis zum Tod am Kreuz an diesem und hat letztlich diese Machenschaften der Schlange zunichte gemacht und er zertritt dieser Schlange den Kopf. All dem Bösen, was diese Sünde hervorgebracht hat, in einzigartiger Weise. Ein imposantes Bild, wo Jesus am Kreuz hängt und die Schlange jetzt besiegt wird, indem er den Kopf der Schlange zertritt. Auch in diesem Bild. Wie es auch in dem Film Passion, wo er dieser Schlange den Kopf zertritt, wo er all das vernichtet, was uns im Tode behält, er will uns aber ins Leben hineinbringen, damit unsere Herzen wieder ganz vereint sind mit den Herzen Gottes. Dass die Sünde besiegt wird und damit der Tod und der Teufel, der all das hervorgebracht hat. Er gibt eine Antwort und er ist der Sieger. Das ist das Schöne, versteht ihr? Das dürfen wir wirklich im Tiefsten erwägen, wenn wir diese Dinge von Anfang an betrachten und wieder neu. Auch Maria, genau das. Sie wird immer so dargestellt, wie sie dieser Schlange den Kopf zertritt und der Apfel noch oft einmal in der Schnauze von der Schlange ist. Also die Fruchtbarkeit. Sie dreht die Eva um. Das sind ganz, ganz tiefe Gedanken. Das ist eine Anregung, versteht ihr? Wir dürfen darüber nachdenken. Ich habe nicht den Absolutheitsanspruch, aber was ich alles gefunden habe, hat mich tief zum Nachdenken gebracht und auch irgendwo berührt im Herzen und tiefer hineingebracht, was kann da eigentlich passiert sein? Was ist da passiert? Und was ist dieser Baum? Was ist dieser Apfel? Was ist da geschehen? Aber das Schöne ist, dass Gott das rumgedreht hat. Egal, was da passiert ist. Wir können es letztlich nicht im Tiefsten sagen. Von den Symbolen schon irgendwo. Aber Gott hat es rumgedreht. Gott hat es wieder gut gemacht. Und seine Barmherzigkeit ist noch größer. Und sein Heilsplan, wie auch in es wirklich da heißt, Gottes Heilsplan mit der gefallenen Menschheit ist noch größer. Versteht ihr? Diese Sünde, man könnte sagen, im Exultit letztlich an Ostern, oh glückselige Schuld, die uns diesen Erlöser gebracht hat. Man könnte vielleicht noch tiefer ausdrücken, was hat diese Sünde doch letztlich hervorgebracht, dass sie das Wesen Gottes so herausgefordert haben, dass er uns diese Liebe gezeigt hat. Die äußerste Liebe, die er uns geben kann, eine schönere Liebe, größere Liebe, kann es nicht geben. Versteht ihr? Seht ihr? Und das ist eigentlich diese Strafe. Und da mussten sie leider hinaus aus dem Paradies. Sie durften nicht mehr drinnen sein, sondern sie wurden wegen dieser Sünde hinaus, mussten hinausgehen. Gott, das muss etwas Furchtbares gewesen sein, diese Verzweiflung von Adam und Eva, weil sie dann erkannten, sie sind nackt. Sie haben sich all dem beraubt, was Gott ihnen an Gnade gegeben hat. Wieder eine Entsprechung. Maria, die voll der Gnade ist, die all diese Gnade bei sich hat, die nicht geschwächt ist, wie die Erbsündenlehre der Kirche uns klar sagt, die präternaturalen Gaben. Sie ist nicht geschwächt. Adam und Eva sind gnadenberaubt. Sie haben eine Natur ohne Gnade. Aber das tut Gott uns wieder dann schenken in den Sakramenten und bringt uns das Heil in all dem, wo wir gebrochen sind.
Erstens, dass wir wieder Kinder Gottes werden. Dass wir die Kindschaft Gottes, die wir verloren haben, wieder zurückgewinnen in der Taufe. Dass er in der Taufe alles, was Sünde ist, in uns begräbt im Kreuz, dass er uns schenkt, seine äußerste Barmherzigkeit. Und in der heiligen Beichte, wir immer wieder umkehren können, und wenn wir auch fallen, es ist nie ein Nein gibt, dass er uns wieder vergibt. In der heiligen Eucharistie, wo er so nah bei uns sein will und im Tiefsten uns umwandeln will, dass wir in jene Einheit kommen, wie Paulus dann sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Merkt ihr diesen perfekten Heimholungsplan, diese unendliche Barmherzigkeit, die uns Gott gezeigt hat, die muss uns berühren. Die muss uns wirklich treffen. Und das ist furchtbar. Aber keine Angst, so groß ist die Barmherzigkeit, das sagen die Väter. Jesus ist hinabgestiegen, als er am Kreuz war, in die Unterwelt. Ihr wisst es, so sagt es die Theologie. Und in das Reich des Todes, zur Hölle hin, heißt es. Und hat die Tür des Todes aufgerissen. Und wen hat er als erstes getroffen? So sagen es die Väter. Also die Väter, wenn ich von denen rede, heißt es, diese Theologen der ersten 6 Jahrhunderte, die ganz nah bei Jesus sind, die müssen sie am besten wissen. Sie sagen, die Ersten, die er getroffen hat, Adam und Eva. So groß ist diese Barmherzigkeit, was haben sie angerichtet und uns allen auferlegt. Aber trotzdem, du musst noch größer betrachten, wenn wir wirklich singen, in der Osternacht jetzt bald, o glückselige Schuld, die uns einen solchen Erlöser gebracht haben, der alles umdreht, der letztlich in seiner Barmherzigkeit die ganze Sünde umkleidet, größer umkleidet. Wie die Faustina Kowalska sagt, hättest du alle Sünden begangen auf dieser Welt, so viel wie es Sand gibt auf dieser Welt, dann tu keinen Moment zögern, dich in die unendliche Barmherzigkeit zu werfen. Oder der Vergleich Sünde und die Barmherzigkeit Gottes. Alle Sünde ist wie ein Tropfen Wasser, denn ein riesen Kohlenfeuer fällt. Das Kohlenfeuer ist die unendliche Barmherzigkeit. Und das Wasser, wo darunter tropft, ja, die Sünde ist endlich, aber die Barmherzigkeit Gottes ist unendlich. Oder ein anderer Vergleich, die unendliche Barmherzigkeit Gottes ist wie ein hoher Berg. Und die Sünde wie ein kleines Sandkorn. Alle Sünden der ganzen Welt. Versteht ihr? Und das hat Gott gemacht. So liebt er uns, sein Geschöpf, das er am Anfang in sich getragen hat, dass er wieder zu sich zurückbringen will, in sich. Deswegen fordert der Vater und spricht durch Jesus, Vater, lass sie eins sein, wie du mit mir eins bist, ich in ihnen und du in mir. Das, was schon immer war, holt er uns wieder zurück in diese Einheit, dass wir unsere Herzen vereint sind im Herzen Gottes und des Vaters. Letztlich auch mit Maria zusammen, sie, die das Tor ist, die uns in diese vereinten Herzen des Vaters und des Sohnes hineinführt. Wie groß ist es? Wie groß ist dieser unendliche Plan der unendlichen Barmherzigkeit Gottes? Er ist unauslotbar. Und das müssen wir der ganzen Welt verkünden. Wir bleiben nicht bei der Furchtbarkeit dieser Erbsünde stehen, was sie uns auch gebracht hat, wie sehr sie uns auch in die Sünde gestürzt hat. Und wenn wir sehen, was diese Sünde angerichtet hat in all dem Kriegen, in all den furchtbaren Dingen, die auf dieser Welt geschehen sind, hat Gott noch eine größere Antwort, die alles übersteigt. Jene Antwort der Erlösung, die so groß ist. Das ist sie. Seht ihr? Das seht ihr. Das ist sie. Dort hat es begonnen. Dort ist das erste Herz, das verloren war, das erste Herz, die Herzen von den Menschen, die Angst hatten vor Gott, wieder da gewesen, das nur für Gott gebrannt hat. Das nur Gott geliebt hat. Das nichts anderes wollte wie Gott. Die Liebesgeschichte Gottes, die den Menschen wieder nach Hause holt. Und nicht in dieser Misere der Erbsünde belässt.
Seht ihr? Das ist nochmal das Schlussbild. Das ist uns geschenkt worden. Das ist das Zeichen. Das ist das Zeichen. Da hat's begonnen. Und wie schön ist dieser Sieg. Jeder darf ihn selbst anfassen, diesen Sieg, und bei sich entgegennehmen. Dort hat's begonnen. Jetzt dann, an Karfreitag, diese Manifestation der unendlichen Liebe Gottes im Kreuz, wo er sich hingibt und alle Sünden von dir wegnimmt. Und der Ostersieg, dass du in diesem Sieg leben darfst und nie mehr vom Vater getrennt sein musst. Nie mehr. Dein Herz darf sich vereinen mit ihr, darf sich vereinen mit dem Herzen Jesu, und es darf sich vereinen und ist dafür bestimmt, sich mit dem Herzen des Vaters zu vereinen. Wie groß ist Gott? Wie groß ist seine Liebe? Wie groß ist seine Liebe seines Herzens? Deswegen dürft ihr vielleicht diese Liebe tiefer verstehen, die beide vereint hat. Und meine Lieben, diese beiden Herzen, was die mitgemacht haben am Kreuz, um diesen Sieg wiederherzustellen, den Adam und Eva uns beschieden hat, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber in einer Einheit im Willen des Vaters bis zum Äußersten, trinkend alle Leiden, alles, in der vollkommenen, von Anfang an, in der vollkommenen Übereinstimmung im Willen des Vaters, weil er seine Kinder wieder heimholen will. Und ihr dürft euch nicht vorstellen, dass diese Erlösung so ist, dass der Vater auf dem Thron da oben sitzt. Das, was Jesus sagt, müssen wir ernst nehmen. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Glaubt ihr nicht, dass ich eins bin mit dem Vater, dass der Vater in mir ist und ich im Vater bin? Und meine Lieben, das dürft ihr als erstes glauben im Kreuz. Dort seht ihr alle drei, wie sie sich hingeben für dich. Und wie sich beide hingegeben haben, Maria und Jesus, die neue Eva und der neue Adam, für das ganze Menschengeschlecht. Das ist die Liebesgeschichte Gottes. Und dann sind wir auf den Punkt angekommen, das ist Gottes Heilsplan mit der gefallenen Menschheit. Eine Liebesgeschichte ohne Ende, die eine zweite sucht, die es aber nicht gibt. Es ist die einzige Liebesgeschichte. Lasst sie euch ins Herz gehen und lebt aus diesem ganz tief. Und dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.